Und dieser Feuerwehrmann, der dieses Haus löscht, ist er über Nacht Feuerwehrmann geworden? Oder musste er erst in eine Ausbildung gehen? Kann man einfach Feuerwehrmann werden? Nein, er musste erstmal Ausbildung lernen. Genauso, wenn du die Menschen retten willst von der Höllenfeuer, Jehennem, dann kannst du auch nicht einfach auf die Straße gehen und dann da anfangen und du hast keine Ausbildung gemacht. Und in Islam ist Ausbildung das Wissen. Du musst erstmal Wissen haben, wie der Feuerwehrmann lernt, Feuer zu löschen. Und du willst Menschen retten, auch musst du lernen, das Wissen. Das heißt, wie viel bemühst du dich dafür? Was tust du dafür, liebe Brüder? Wenn wir reden über Erfolg, erfolgreich zu sein, dann müssen wir diese Punkte achten. Wir haben Wunsch, Paradies zu kommen. Aber wo ist der Iman? Wo ist das Verhalten? Und wo ist die Gruppe, mit der wir zusammen sein sollen? Wo verhalten wir uns? Deswegen, wenn du bist wichtig und du hast heute Abend gelernt, dass du bist ein wichtiger Person, wichtiger als ein Präsident, wichtiger als 80% dieser Weltbewohner, dann was musst du unternehmen? Und dass sogar dein ein Haarstück wertvoller ist als alles, was auf dieser Erde ist. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla in Hadith Qudsi, derjenige, der meinem Diener Leid zufügt, لَقَدْ أَذَنْتُهُ بِحَرْبٍ, so habe ich ihm das Krieg angekündigt. Wegen dir, Allah Azza wa Jalla erklärt an die Menschen, die dir Leid fügen, Krieg. Und du versuchst ihn nicht mal glücklich zu machen. Versuch mal deinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala glücklich zu machen, indem du seine Befehle ernst nimmst, seine Anweisungen folgst und diese Leben als eine Gelegenheit siehst. Eine Gelegenheit siehst, dass du so ins Paradies kommst. Denn dieses Kapital, was dir Allah gegeben hat, diese Hayat, der geht immer, verringert sich und am Ende hast du kein Kapital, kein Leben mehr und dann bist du tot. Bevor du diesen Kapital verlierst, solltest du unbedingt diese Sache aufpassen. Möge Allah uns von den Leuten tun, die die Wahrheit gesehen haben und es folgen und von dem Falschen fernhalten. Hier gibt es Fragen. Erste Frage. Also in welchem Situation kann der Mann sich von der Frau trennen? Er braucht keinen Grund. Islamisch gesehen, ein Mann, wenn er seine Frau scheiden will oder möchte, braucht er keinen Grund. Ohne Grund kann man scheiden. Aber ob er dann wieder eine Frau bekommen wird, das ist eine andere Sache. Weil jemand, der ohne Grund scheidet und dann wieder neu heiraten will, diesen Person wird nicht geholfen oder werden die Menschen nicht ernst nehmen, weil keiner will, dass seine Tochter oder die Schwester heiratet mit einem Mann, der ihm sie nach ein paar Tagen dann wieder scheiden wird. Deswegen muss man schon als Muslim einen Grund haben, warum man Scheidung macht. Und in erster Linie natürlich wegen Religion. Sollte wegen Religion sein, wenn diese Frau nicht den Islam praktiziert. Und zweitens, wenn sie nicht Schamhaftigkeit hat, das heißt, sie geht fremd oder sie geht unter den Männern und achtet auf ihre islamische Kleidung nicht, dann sind das Gründe. Aber im Allgemeinen, ein Mann braucht keinen Grund zu begründen, warum er eine Frau scheidet. Dann nächste Frage. Darf man nach Salat al-Asr andere Gebete beten? Da gibt es verschiedene Meinungen. Von Aisha radiallahu anha wird überliefert in Bukhari, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach Asr kein Gebet gebetet hat. Aber damit ist gemeint Gebete, die Nafile sind, freiwillige Gebete sind. Aber jemand, der Qada hat, dass er nachbeten muss, wie zum Beispiel, der hat ein Gebet verpasst und erinnert sich danach, dann darf er das beten natürlich. Oder er kommt in die Moschee und will Tahiyyatul Masjid beten, nach Asr darf er dann beten. Das heißt, mit Grund darf man beten, ohne Grund darf man nicht beten. Das heißt, als so allgemeine Nafile soll man nicht beten, aber wenn man einen Grund hat für das Gebet, zum Beispiel man macht Wudu und nach dem Wudu will man zwei Rekka beten wegen des Wudu, dann darf man das tun. Da, also kann man mit, also ist bosnisch geschrieben, deswegen ich versuche zu übersetzen, und wenn ich falsch übersetzt habe, dann soll der Bruder das mir sagen. Kann man mit weltlichem Auge einen Engel oder einen Djinn sehen? Man kann schon etwas sehen, aber ob das seine wirkliche Gestalt ist, ist eine andere Sache. Und Allah Azzawajalla hat den Engel verboten, dass sie mit Menschen in Kontakt kommen. Das heißt, ein Engel kommt nicht mit einem Menschen in einem Gespräch, wird niemals passieren. Der letzte Mensch, der mit einem Engel in Kontakt war, das war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach ihm wird kein Mensch mit einem Engel in Kontakt kommen. Und wenn er behauptet, dass er ist Kontakt mit einem Engel, dann ist das Iblis oder seine Helfer, die mit ihm spielen. Das heißt, kein Mensch wird mit einem Engel sprechen können oder ihn sehen können, nur vielleicht im Traum. Im Traum ist was, aber in diesem weltlichen Auge, im Bewusstsein, er ist im Bewusstsein, er wird keinen Engel sehen können oder mit ihm sprechen können. Aber ein Djinn kann man sehen, kommt in einem Gestalt und ist aber nicht seine ursprüngliche Erschaffungsgestalt. Deswegen ist das dieser Unterschied. Diese Frage verstehe ich nicht. Wer das geschrieben hat, muss das nochmal sagen. Dali, Novo, Recense, Chuvayu, Medici. Was ist Novo Recense? Gibt es Hadith, natürlich. Der Mensch hat mit dem Engel den ersten Kontakt, bevor er auf die Welt kommt, im Mutters Bauch, wo die Engel werden beauftragt, dass er soll die Seele pusten, nachdem das Kind 120 Tage alt ist im Mutters Bauch, das heißt 4 Monate, so kommt der Engel. Und das ist der erste Kontakt des Menschen mit dem Engel. Und er pustet ihm die Seele und Allah Azzawajalla dann sagt dem Engel, was er schreiben soll. Seinen Leben, wie lange es dauern wird, ob er glücklich wird oder ob er unglücklich wird, und seine Taten werden geschrieben von dem, bevor er auf die Erde kommt. Und natürlich, der Engel schützen auch. Die Engel schützen auch. Deswegen, wenn man Dua macht und verlangt von Allah Hilfe, so befehlt Allah seinen Engel, dass sie sollen diesen Person schützen. Das heißt, durch diese Dua wurde von dir eine Katastrophe oder ein Schaden weggenommen. So, aber man darf nicht von den Engeln Hilfe verlangen oder denen anbeten, sondern die Anbetung ist für Allah Azzawajalla. Denn die Engel führen die Befehle aus, was Allah Azzawajalla denen sagt. Und man ist ständig mit den Engeln umgeben. Jeder Mensch hat auf der rechten und linken Seite Engel. Und jeder Mensch, der eine Sünde macht oder eine gute Tat macht, wird von diesen Schreibern, Engel, alles aufgeschrieben. Hat jemand noch Frage?
Ich habe von einem Bruder einmal ein Hadith gehört. Ich wollte nur wissen, ob dieser Hadith existiert, weil ich ihn nicht kenne, weiß nicht. Und zwar hat er gesagt, ein Hadith, dass das, womit die Menschen, die meisten in die Irre geführt werden, wäre gilt, um durch Isa a.s. dass sie, wie sie an ihn glauben. Gibt es so ein Hadith?
Ich habe nie sowas gehört, aber stimmt nicht. Denn die Leute, die in die Irre am meisten geführt werden, sind zwei Dinge. Erstmal, was von innen kommt und von außen. Von innen sind die Gelüste. Und Gelüste sind sehr unterschiedlich. Und davon ist auch eine Sache Geld. Aber es ist nicht nur das Geld, die Gelüste, sondern mehr die Dunya. Deswegen gibt es ein Hadith, wenn man die Eigenschaften von dieser Welt zeichnen würde, zu einem Menschen, so würde diese Liebe zu Dunya das Kopf sein. Und diese hat dieses schwach, aber die Bedeutung ist richtig. Das heißt, der Mensch hat erst ein Interesse in dieser Welt, weil er ist gebunden an diese Schönheit des Weltes. Deswegen, er vergisst seine Gebete, vergisst seine Verpflichtungen. Aber dass man sagt, durch Isa, das stimmt nicht. Wer hat noch Fragen?
Ich habe eine Frage, aber es ist ein anderes Thema. Malzbier. Ob man das trinken darf oder nicht, weil manche sagen, es ist.
Trinkst du? Trinkst du Malzbier?
Ja, ich trinke, deshalb frage ich. Ich habe getrunken, aber mir wusste nicht, mir wurde gesagt, es hat Prozent Alkohol, unter 1%, das heißt, steht das nicht drauf.
Erstens,
ich weiß nicht,
Antwort ist sehr einfach. alle Getränke, die nicht zum Rauschen bringen, ist erlaubt. Alles Getränke, was nicht Muskel ist. Was ist Muskel ist? Wenn du das trinkst, dann du verlierst deinen Verstand. Und du verlierst dein Bewusstsein. Dann ist das verboten. Das ist Haram. Aber ob das jetzt Malzbier ist oder Wittermalz oder andere Klausteile, alkoholfreier, da mischen wir uns nicht ein. Sondern wir sagen im Allgemeinen, wenn das man trinkt, und das hat nicht den, wie heißt das, führt nicht zum Rauschen, dann ist das erlaubt. Ist erlaubt. Aber hier ist eine andere Sache. Und zwar die Nachahmung der Nichtmuslime. Es gibt Menschen, wer trinkt Bier? Ist das eine Eigenschaft von Muslimen oder von Nichtmuslimen? Und wenn du auch das gleiche Flasche hast und gleiche Firma und gleiche Fabrik und du sitzt und du trinkst von dieser Flasche, dann der Satan verschönert dir vielleicht diesen Bier. Und das ist vielleicht auch ein Schritt dann, dass man zum Sünde zurückkehrt. Deswegen sollte man das nicht tun. Aber ob da jetzt drinnen 1% oder unter 1% ist oder nicht, das ist eine Nebensache. Sondern wichtig ist, wenn man davon trinkt, man kommt nicht zum Berauschen. Und wenn das nicht passiert, ist das erlaubt. Auch wenn du 10 Gläser trinkst und 50 Gläser trinkst, kommt man nicht zum Berauschen, dann ist das keine Sünde. Aber wenn das eine Muskel ist, dann ist das verboten. Ja, wer hatte noch Frage? Bitte schön, Bruder. Kohl gibt es Hadith von Shama'il al-Muhammadiyya von Imam Tirmidhi rahimahullah und Sheikh Albani hat das Sahih eingestuft. Natürlich, das ist, was die Frauen benutzen. Und die Männer dürfen das benutzen, diesen Ismat. Das ist eine Erde aus Jemen, was kommt, ist so rötlich. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, wenn er geschlafen hat, vor dem Schlafen, hat er das auf seine Augen getan. Und das ist eine Heilung. Das tötet die Bakterien, was in der Auge ist und verhindert, dass man blind wird. Mit dieser Absicht soll man das machen. Aber dass man dann Augen, wie heißt man auf Deutsch das? Genau, und dann so rumläuft, das ist nicht vom Sunnah. Das haben viele falsch gemacht, das machen speziell die Jamaat Tabligh. Habt ihr vielleicht gesehen, die Pakistaner, nicht falsch gegen Pakistaner, sondern halt gibt es von diesen Leuten, pakistanischen Brüdern und Indiern, die halt angeblich das Sunnah denken und die laufen halt mit schminkenden Augen rum, mit Turban und das ist nicht von Sunnah. Beides ist nicht von Sunnah, sondern der Prophet sallallahu hat das nur in der Nacht gemacht, als Vorbeugung gegen Blindheit. Denn im arabischen Raum, speziell in der Golfstaaten, ist sehr bekannt, dort viele passieren Fehlgeburte und bei den vielen Fehlgeburten kommen die Kinder blind. Die meisten Gelehrten sind auch in Saudi-Arabien blind durch diese Krankheiten, das, was dort vorhanden ist. Deswegen ist das eine Vorbeugung für den Person, dass er abends, bevor er schläft, von diesem Erde auf sein Auge tut. Und dann, wenn er aufwacht, soll er das dann waschen. Aber dass man jetzt so eine schwarze Farbe nimmt oder andere Farben und damit seine Augenbrauen färbt, das ist nicht Sunnah. Das ist also falsch verstanden worden.
Also eine andere Art von Kochen darf man nicht.
Nein. Frauen dürfen es benutzen. Frauen dürfen das benutzen. Frauen dürfen sich schminken für ihre Familie. Sie dürfen benutzen, aber Männer nicht. Für Männer ist das Verweiblichung. Und Verweiblichung ist verboten.
Darf eine Tochter ihren Vater waschen? Wenn
der
Mann ist ein Pflegefall und die Tochter pflegt den Vater,
darf
sie ihn waschen?
Ja, darf sie waschen. Wenn der Vater ist jemand, der gelähmt im Bett liegt und hat niemanden, auch der Sohn kann waschen und die Tochter kann waschen und andere. Natürlich, beim Waschen soll man die Aura, das heißt die Genitalseite, zubedecken. Soll man nicht alles in splitternackt machen, sondern soll man oder halt mit Unterhose soll der bleiben, damit er dann wäscht. Aber soll nicht die Stelle, was Genitalbereiche sind, darf nicht offen bleiben. Und sie muss auch versuchen, dabei beim Waschen diese Stellen nicht zu viel zu schauen.
Berühren?
Berühren darf er zum Waschen. Aber wie gesagt, nur die, wo nur notwendig ist. Das heißt nicht, was nicht notwendig ist, sondern nur was sein muss. Um das Unreine, diese Nejes, Unreine aufzubeheben. Wo betet sie, Richtung Rom oder wie? Du meinst, du meinst wegen Verschönerung der Moschee, die haben ein bisschen paar Grad, haben sie die Kribble gedreht. Diese Sache, wie viel? Ja, 45 Grad? Nein, kann nicht sein. So viel kann nicht sein. Gut, deine Aufgabe ist dort trotzdem Nasiha zu machen. Und wenn du alleine betest, betest du richtige Kribble.
Oh.
Ja, richtig Kribble, dann bete nicht dort. Warum betest du dort? Wenn, natürlich sollst du vermeiden, wenn die nicht, wenn sie absichtlich, wenn du hast 100% Argumente und Beweise, das Kribble ist anders und ist nicht wenig Unterschied, sondern wie du gesagt hast, Kribble ist dort und die beten so, dann ist das große Unterschied. Das kann nicht sein. Also ich kann mir nicht eine Moschee vorstellen, das so ist, weil letztendlich kein Muslim hat einen bösen Absicht. Du musst das wissen, kein Muslim möchte absichtlich den Islam ein böses was tun. Aber Unwissenheit kann das sein. Deswegen sollst du das ihnen erklären in schöner Art und Weise und mach viel Dua, dass sie das annehmen. Aber dass so viel großer Unterschied ist, ich zweifle. Ich zweifle nicht an deiner Aussage, sondern dass das solche Muslime vorhanden sind, daran zweifle ich. Deswegen solltest du mit denen reden. Aber versuche diese Moschee zu vermeiden. Geh in eine andere Moschee, wo die Kribble richtiger ist und auch Sunna mehr praktiziert wird. Die Sünde ist nicht übertragbar. Die Sünde ist nicht übertragbar. Wir sind nicht Christen, sondern wir sind Muslime. Und jeder ist verantwortlich von seinem Taten. Aber wenn jemand absichtlich eine Sündetür aufmacht und die Leute befolgen ihm, in dieser Sündetür, dann wird für ihn, auch für jeder, der diese Sünde macht, ihm auch eine Sünde mitgeschrieben. Aber ob das jetzt der Imam jetzt diese Tür aufgemacht hat, Allah alle. Bitte schön.
Ich habe zwei Fragen. Also
ja, bitte.
Ich frage den Kübble, wenn man jetzt zum Beispiel, die Erde ist ja rund, und wenn man Richtung Kübble betet, dann kann man den eigentlich auch in die andere Richtung beten, dann wäre es ja genauso, also wie ich das genau.
Es gibt Länder, bei Neuseeland in dieser Gegend, da gibt es in der Moschee zwei Kribble. Du kannst so beten oder so beten. Weil die sind genau so, ist die gleiche Distanz. Man soll immer die kürzere Distanz nehmen. So ist das. Aber wenn es genau die gleiche Distanz ist, ob von hier lang ist es 1500 und von dort ist 1000 zum Beispiel, gibt es solche Moscheen, da gibt es zwei Kribble. Das heißt, du kannst, wenn du so betest oder so, ist richtig. Genau, immer das Islam, Sunna ist, immer das Nächste zum Kribble nehmen.
Ich habe nochmal die Frage, wegen Schicksal, zum Beispiel, jetzt wird ja gesagt, Gott weiß ja, was mit uns passieren wird, was genau. Wir machen werden, das ist ja alles schon geschrieben.
Genau.
Und ich wollte fragen, ob man irgendwie sein Schicksal auch irgendwie selber lenken kann, oder, also, das ist vielleicht eine komplizierte Frage.
Nee, ist nicht kompliziert, ist sehr einfach.
Wieso müssen wir dann überhaupt noch das alles durchmachen, als
genau.
Gott schon alles weiß?
Diese Aussage oder die Leute, die Allah in der Anbetung nicht machen, begründen mit dieser Argumentation. Die sagen, hätte Allah gewollt, dann wären wir Gläubige, dann hätten wir mit euch gebetet, aber Allah wollte nicht, dass ich bete. Wir sagen zu denen, logische Antwort, heute, Allah möchte nicht, dass du schlafen sollst. Schlaf nicht. Also Allah wollte nicht, dass du schläfst, aber dann wirst du das nicht akzeptieren. Wenn du was kaufst, du hast Geld, du willst was kaufen, hier ist ein, zwei Produkte zur Wahl. Eine ist gut und schlecht. Wir geben dir das Schlechte. Wir sagen, hier, nimm das Schlechte. Allah wollte, dass du den Schlechten nimmst. Dann sagst du, ey, Moment, wieso? Ich habe nur mein Geld und meine Entscheidung. Das heißt, Allah hat den Menschen in jeder Sache ein Entscheidungsrecht gegeben. Aber Allah wusste vorher schon, was der Mensch entscheiden wird und wie er sich zu verhalten hat. Aber letztendlich ist das nicht die Argument, dass jemand zu Allah fragen kann, du wusstest uns ja sowieso, was ich machen will, wieso hast du mich erschaffen? Allah sagt, er wird nicht gefragt, aber wir werden gefragt. Und es gibt eine Realität, wenn ich jetzt dir dich kneifen würde, so ganz stark, würde dir das wehtun? Das ist Realität, es tut weh. Dein Puls schlägt oder schlägt nicht. Das heißt, das ist die Realität. Mein Puls schlägt, ich habe Atemzüge und am Ende werde ich über meinen Aufenthalt in dieser Welt gefragt. Deswegen hat es keinen Nutzen. Keinen Nutzen über Allah abzurechnen. Weil Allah kann keine abrechnen. Aber er wird mit uns abrechnen. Deswegen sagst du in dem Sinne. Das heißt, Allah sagt uns im Koran schon Bescheid, dass er wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wir werden zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, wir leben und wir werden sterben. Und mein Puls schlägt und den kann keiner ändern. Und keiner kann die Sonne stoppen. Und diese Nachrichten, was uns gekommen ist, über die Strafe, über die Belohnung, ist die Wahrheit. Und die Wissenschaft und die Logik stimmt überein. Was Koran vor 1000 Jahren gesagt hat, hat heutige moderne Wissenschaft mit ganz hohen Technik, mit detaillierten Wissenschaften, haben sie das bewiesen. Deswegen kann nicht sein, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem, was er gekommen ist, dass das Zufall ist. Alle Gelehrten sagen, zum Beispiel Nuklearphysik, diese Wissenschaft gibt es seit 40, 50 Jahren, Nuklearphysik. Vorher gab es diese Wissenschaft gar nicht. Das heißt, und wenn der Islam in Surat al-Fussilat, Vers Nummer 11, detailliert erklärt in der Nuklearphysik, und dann sagst du, dass ein Professor, der in dieser Sache Forschungen macht, ist das Zufall? Der sagt, das ist nicht Zufall. Warum? Weil Zufall kann nicht detailliert beschreiben. Du kannst sagen, zum Beispiel, dass jemand hier reinkommen wird, ein Mann wird hier reinkommen. Verstehst du? Das kann passieren. Aber du beschreibst seine Haarfarbe, seine Größe, seine Kilo, seine Herkunft und wie viel er Geld in seiner Tasche hat. Alles, das kann nicht Zufall sein. Wieso? Weil er hat detailliert beschrieben. Und diese Detail ist der Beweis, dass der Koran Gottes Wort ist, von Allah Azza wa Jalla kommt. Und das ist ein Beispiel oder ein Steißbein. Kennst du Steißbein? Steißbein ist die letzte Knochen an der Wirbelsäule. Dieses Steißbein hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was in Hadith ist, dass die Menschen wurden von ihm erschaffen. Und erst 1936 wurde das als der Organisator genannt, Nobelpreisträger, ein Professor hat das, erst 1936 erfunden. Dass alles der menschliche Körper, die Organe, die inneren Organe und die äußeren Organe, alles von diesem Steißbein abstammen. Und der Prophet erklärt das ganz detailliert. Und sie haben diesen Steißbein genommen und in Feuer reingetan. Hunderte Grad von Feuer erhitzt und zum Glut gebracht und danach rausgenommen wieder und wieder getestet und er gibt immer noch, kann zum Zellen entstehen. Das heißt, das sind Argumente, wissenschaftliche, und wenn man diesem Professor dann sagt, über diese Nachricht, sie haben Islam angenommen oder waren so fasziniert von der Aussage von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die selber dann gesagt haben, das kann nicht ein Mensch damaligen Zeiten und Möglichkeiten zu wissen, ist unmöglich. Noch dazu in der Wüste, mit Analphabeten, sitzt mit Analphabeten und erklärt so detailliert, unmöglich. Deswegen gibt es nicht hunderte, sondern tausende Beweise, dass der Koran und die Aussage des Gesandten die einzige Religion ist, das auch wissenschaftlich übereinstimmend ist und keine Widerspruch gibt. Über die schweren Wolken erzählt und dann den Hagel und nach dem Hagel der Blitz wurde erst jetzt festgestellt, dass der Blitz entsteht durch Hagel und nicht vorher. Das heißt, all das, wenn der Koran so detailliert erklärt, dann muss man sich fragen, wenn das die Wahrheit ist, warum beschäftige ich mich mit Abrechnung mit Allah, sondern er wird mit mir abrechnen. Dann muss ich doch einfach zuhören. Der Klugere ist derjenige, der gehorcht und nicht widersetzt. Deswegen habe ich euch gesagt, zu einem Atheisten, diesem Mann, liest Surat al-Ghafir, das ist Vers, Sura 41, glaube ich. Ja, genau, 41. Sura ist das. Erste Vers bis 5, lies ihm das. Wenn er wirklich diese Zweifel hat, lies ihm nur diese Sache und du wirst die Antwort, das genau über Qadr, er erzählt Allah, klar und deutlich. 41. Sura 41, nach Reihenfolge 41, Vers Nummer 1 bis 5 bis 6 kannst du lesen. Okay, warte, kann man. Letzte Frage.
Ich habe nur eine letzte Frage.
Aber der wollte. Ja, du hast geschmuggelt. Dann sag deine Frage. Nee, du hast vorgedrängt, aber egal, kein Problem. Nehmen wir euch beide.
Ich bin jetzt kein Araber. Und ich bin Türke, aber ich habe auch gelesen, Arabisch Koran zu lesen. Und Koran lese, ich verstehe ja nicht, was da drin steht. Ich lese es nur so. Und zu verstehen, muss ich die Türkische lesen. Aber ich kriege zum Beispiel von meinen Kumpels, wenn ich Muslim bin, ich fahre nur voll auf die Türkei. Wie steht es gerade? Für was? Ich verstehe es gar nicht mal.
Das Arabische oder Türkische meinst du jetzt?
Arabische, Arabische, weil ich kann zwar lesen, aber ich verstehe es nicht. Dann gut. Wo liegt es logisch? Warum nicht das überhaupt? Ich meine, warum müssen wir Koran lesen?
Allah Azza wa Jalla verlangt von uns, dass wir den Koran sollen darüber nachdenken. Über die Verse sollen wir damit über die Verse nachdenken. Das ist das Ziel vom Koran kennen. Was nützt dir? Du hast Aspirin und du bist schwer krank und du liest immer die Beilage, diese Zettel, wie heißt das? Packungsbeilage, genau. Aber du verwendest diesen Aspirin nicht. Wirst du deine Schmerzen los? Wirst du nicht los. Das heißt, Aspirin wird dir Nutzen haben, wenn du den einnimmst, aber nicht nur den Packungsbeilage liest. Du liest immer 10-mal Packungsbeilage und du verschönerst ihn in einem Rahmen, so wirst du deine Kopfschmerzen nicht los. Genauso Koran Kerim ist natürlich große Belohnung, wenn man rezitiert. Das Anschauen Koran, das Rezitieren ist Belohnung. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, du sollst das anwenden, praktizieren. Weil Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Taha, wir haben dir den Koran offenbart, damit du nicht unglücklich bist. Das heißt, du sollst glücklich sein mit diesem Koran. Das heißt, wenn du das anwendest, wirst du glücklich. Aber wenn du es nicht anwendest und du liest und liest, dann hat das auch keinen Sinn. Aber Ziel ist, und das ist auch Taktik von Satan, der sagt uns, liest, aber denke nicht darüber, praktiziere nicht. Das ist falsch. Wir lesen den Koran, weil es hat Belohnung, aber das erste Schritt ist, wir müssen es verstehen und uns danach auch halten. Ja? Deine Frage, Bruder.
Ich wollte wissen, wie viele sagen, dass die Propheten mal mehr heiraten dürfen.
Wie bitte?
Die Propheten dürfen mehr mal heiraten.
Und wir nicht?
Weil unsere Prophet hat dann verboten, dass der Hadith Ali ist, nicht heiraten dürfte.
Nicht nur ein.
Einmal
dürfen. Guck mal, in Surat al-Nisa, Vers Nummer 4, oder nicht 5. Surat al-Nisa, Vers Nummer 5, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir sollen gegen die weisen Kinder gerecht sein. Und dass wir dürfen von weisen Kindern, wenn die groß und volljährig sind, von denen auch heiraten können. Das heißt, die Mädchen oder die Männer, wenn die groß werden, sollen unsere Töchter heiraten. Oder auch andere Frauen, 2 oder 3 oder 4, bis zu 4 darf man heiraten. Ali radiallahu anhu, als er geheiratet hatte mit dem Tochter des Gesandten, Allah seine Fatima, hatte der Prophet mit ihm ein Abkommen gemacht, das, weil er hat eine besondere Liebe zu seiner Tochter, hat gesagt, und das Prophetentochter, ist nicht irgendeine Frau, irgendeine Mädchen, hat gesagt, du darfst nicht eine zweite nehmen, weil er wollte nicht als Prophet sehen, dass die Tochter Schmerzen hat oder traurig ist, weil der Prophet dann auch wegen seinen Kindern traurig sein könnte. Aber der Ali radiallahu anhu wollte eine Muschrike heiraten. Eine Götzendienerin, war noch damals erlaubt, dass man Götzendienerin heiraten konnte, bevor das Vers kam. Und daraufhin hat der Prophet sallam, nicht akzeptiert, dass er bringt 2 Frauen zusammen. Eine ist Tochter von dem Propheten, Gläubige. Und die andere Frau ist, was? Ist Muschrike, Allah-Bekämpfer. Deswegen wollte das nicht zusammen in einem Haus kommen. Er hat gesagt, du hast mir versprochen, dass du nicht zweite heiratest. Wenn du heiraten willst, dann sollst du meine Tochter zurückgeben, das heißt scheiden, und dann darfst du machen, was du möchtest. El-Muhim, das ist ein besonderer Zustand gewesen, und jemand, der in der Ehevertrag bei der Frau sagt, beim Ehevertrag zu dem Wali, ich werde das nicht heiraten, eine zweite Frau, dann er muss diesen Vertrag einhalten. Und wenn er es nicht einhält, dann darf die erste Frau scheiden. Aber heute Gelehrte wie Sheikh Bin Baz und Sheikh Hussein und andere, die sagen nein. Der Mann, auch wenn er im Ehevertrag verspricht, also keine zweite Frau zu nehmen oder mehr Frauen zu heiraten, darf trotzdem dann seine Versprechen abbrechen und er muss dann für 10 Leute Essen geben oder Kleidung kaufen. Und wenn er das nicht hat, diesen Geld, dann soll er 3 Tage fasten und seine Schwur, Yemin Kefara, soll er als Buße dann geben. Aber die richtige Meinung ist, nein, die Ehe ist ungültig. Das heißt, die Frau darf die Scheidung verlangen, wenn sie im Ehevertrag oder der Willi von dieser Frau hatte verlangt, dass er darf nicht zweite Frau nehmen. Aber es ist nicht vom Sunnah. Die Frau, die an Achiret glaubt, an das jüngste Tag, sollte niemals ihrem Ehemann verbieten, Mehr-Ehe zu machen. Und dieses Thema werde ich bald als Unterricht erzählen über die Mehr-Ehe, weil die Mehr-Ehe wird heute leider bekämpft und das ist sehr, sehr falsch. Und jede Frau, die beste Weg ins Paradies am schnellsten zu kommen, ist durch Mehr-Ehe. Warum? Wer weiß. Sagt alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam sagt, dass eine Frau, und sie war eine Prostituierte, Baria, von Beni Israel, früher hat sie gelebt, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Zeit von Musa alayhi salam, war eine prostituierte Frau und sie war durstig. Sie war durstig und hat Wasser getrunken vom Brunnen. Dann ist ein Hund gekommen, ein Tier, Hund, ist gekommen und wollte, war sehr durstig und hat seine Zunge rausgestreckt vor Durst. Daraufhin diese Frau, Prostituierte, ist wieder in den Brunnen runtergegangen und hat für diesen Hund auch Wasser gebracht und ihm Wasser gereicht. Daraufhin hat Allah, Azza wa Jalla, Herr der Welten, der Schöpfer, hat diese Frau vergeben. Erstmal bedankt, bei der Frau sich bedankt. Zweitens ihr vergeben und drittens ihn ins Paradies gebracht. Was hat diese Frau gemacht? Hat sie Qiyam al-Layl gebetet? Hat sie viel gefastet? Hat sie viel Zakat gegeben? Sie hat einem Tier, Hund, Wasser gegeben und daraufhin Allah hat sich bedankt. Jetzt hört richtig zu. Eine muslimische Frau ist wertvoller als ein Hund oder nicht? Gibt es viele jetzt in Deutschland, in der Welt, islamische Welt, gibt es viele, viele Frauen, sind geschieden, sind ohne Männer und müssen arbeiten. Vielleicht in Deutschland, die kriegen Hartz IV oder so andere Hilfen. Aber geht mal nach Ägypten, geht mal in Marokko, geht mal in die Türkei, geht mal in die anderen Länder. Da muss die Frau arbeiten gehen. Und sie hat noch 4 Kinder, 5 Kinder und ist 40 Jahre alt und hat niemanden. Ehemann entweder gestorben oder ist geschieden und ist Jahil und Fasik, ist weggegangen und achtet nicht auf seine Pflichten nach der Scheidung. Jetzt diese Frau ist in Not und kann nicht die Monate überleben. Und dein Mann, Alhamdulillah, hat Geld, hat Gesundheit, hat die Kraft. Du als Ehefrau sagst zu deinem Mann, dieses Glück, was ich habe, ich lebe im Glück. Ich habe einen Mann, ich muss nicht arbeiten, er bringt mir meine Versorgung, mein Unterhalt wird bezahlt, meine Miete wird bezahlt und er hat noch mehr Möglichkeiten. Dann ich teile dieses Glück mit dieser Frau. Ich teile diese Frau dieses Glück, damit sie auch sich glücklicher fühlt, wie ich bin. Wallahi, wenn sie mit dieser Absicht zu ihrer Frau, zu ihrem Ehemann Ja sagt, dann hat sie genauso gemacht wie dieser Hund. Dieser hat dem Hund geholfen. Und diese muslimische Frau ist wertvoller bei Allah. Du hilfst einem Menschen, nicht einem Hund. Menschen, viele Frauen, die geschieden sind, machen Zina. Warum? Weil sie gezwungen werden. Viele heute in Deutschland, die Prostitution machen, die machen das nicht freiwillig. Wegen Geld. Wegen Geld wird das gemacht. Das sagt der Hadith, die drei Leute, die in die Höhle reingegangen sind. Und dann ist der Höhleneingang, ein Felsenstein hat den Eingang zugemacht. Da haben sie gesagt, uns kann keiner retten außer unsere Dua. Wir müssen zu Allah Dua machen, damit er uns von ihr befreit. Was hat der zweite gesagt? Er hat gesagt, ich hatte eine Cousine und sie war so schön für mich. Und ich war in ihr so verliebt. Und eines Tages ist diese Cousine gekommen, brauchte Geld. Hat gesagt, Cousin, gib mir Geld, leih mir Geld aus. Habe ich zu ihr gesagt, mit einer Bedingung, gib mir deinen Körper und ich werde dir Geld geben. Sie hat abgelehnt, ist zu den Menschen gegangen und hat versucht von den anderen Menschen, diese Frau hat das abgelehnt, ist gegangen zu anderen Menschen und hat gesagt, gib mir Geld und keiner hat ihr Geld gegeben. Daraufhin ist sie wieder zu ihm gekommen, als sie hoffnungslos war und kein Geld mehr gefunden hatte, ist sie dann zu diesem Cousin wiedergekommen, hat gesagt, okay, ich werde mit dir schlafen, gib mir mein Geld dann. Und als er dann auf ihr lag, hat sie in einer Riwaya gesagt, hat sie gezittert. Hat sie gezittert, dass sie gesagt hat, ich fürchte mich vor Allah. Als sie das gesagt hat, hat dieser Cousin gesagt, ich muss mehr vor Allah fürchten als du. Denn ich habe dich in diese Sache gezwungen. Das heißt, und ist dann aufgestanden. In einem anderen Riwayah sagt, öffne diese Siegel nicht nur mit seinem Recht, das heißt nur mit einer Eheschließung sollst du diesen Siegel öffnen. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, diese Frauen, die in Zina fallen, sind die Frauen, muslimische Frauen, mitschuldig. Mitschuldig. Warum? Weil sie ihren Männern einsperren und nicht nur für sich selber behalten wollen. Der sagt, meine Frau soll nur für mich sein. Subhanallah, mein Mann soll nur für mich sein. Wenn der hat die Kraft, die Möglichkeit, dann erlaube ihm diese Möglichkeit, diese Gelegenheit. Weil du willst nicht für diese Dünya leben. Diese Dünya wird gehen. Und vergiss eine Sache nicht. Es wird ein Tag kommen, vielleicht wirst du genauso in derselben Zustand sein, wie jetzt diese Frauen sind. Denk gar nicht, dass deine Ehe wird immer so schön bleiben. Ein Verkehrsunfall, eine Katastrophe kann dazu führen, dass du auch dann abhängig bist von den Menschen. Und würdest du dann wünschen, von Tür zu gehen, zu betteln? Oder wünschst du dann einen Mann, der für dich sorgt und für dich da bereit ist? Deswegen muss man diese Sache mit mehr Ehe, ist gar nicht mit Gelüsten, weil die Brüder auch, das ist ihre größte Fehler, denken nur mit mehr Ehe, ihre Schehwa auszuleben. Nein, ja, es geht hier um die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft darf nicht krank werden. Wir müssen Zina stoppen. Wir müssen Fassad stoppen. Deswegen ist es die Mehrehe vorhanden. Mit diesem Blickpunkt musst du schauen. Aber heute der Bruder sagt, ich will Mehrehe, will noch jüngeren Frau bringen, noch hübscheren Frau und solche. Dann gibt es natürlich zu Hause Katastrophe. Das ist falsch. Ist nicht Ziel Schönheit. Ist nicht Schönheit oder Jünger, sondern Ziel ist, du willst die Gesellschaft sauber halten, dass sie nicht kaputt geht. Weil wenn die Strafe von oben kommt, wird dir alle bestrafen. Damit das nicht passiert, muss man diese Mehrehe tun. Aber heute, subhanallah, die Frauen sind eifersüchtig wie Männer. Und das ist Katastrophe. Männer haben Eifersucht, Rieder. Aber von Frauen Eifersucht ist wie Männer geworden. Und das ist gefährlich. Das heißt, ein Mann, wenn er sieht seine Frau mit einem fremden Mann, er würde sie zerreißen. Aber heute, wenn die Frau sieht ihren Mann mit einem anderen Frau, sie werden ihn zerreißen. In Stücke. Und das ist furchtbar. Deswegen müssen wir, liebe Brüder, diese Mehrehe nicht missbrauchen. Es gibt Menschen, die missbrauchen das. Der heiratet jede Woche eine neue Frau und scheidet neue Frauen. Das ist Spielerei mit Islam. Nein. Mehrehe ist eine Verantwortung, um die Scharia, um den Fassad nicht zu verbreiten. Der Fassad soll nicht verbreitet werden. Der Scharia soll geschützt werden. Weil sonst sitzen wir in einer Umgebung nur Sünder. Du kannst deine Tochter nicht mehr rausholen. Dein Sohn wird nur noch in die Sünde gehen. Damit das nicht passiert, muss mehr Ehe gemacht werden, damit diese Frauen nicht gezwungen werden, wie in diesem Hadith. Wenn das der eigene Cousin macht, was glaubst du, was der Fremde dann tut? Das wird auch gemacht. So, hier sind noch von den Frauen Fragen gekommen, hoffentlich nicht über mehr Ehe. Verzeihen, also möge Allah mir verzeihen, aber den Männern möchten heute keine geschiedene Frauen, sondern junge Jungfrauen. Also wie gesagt, erstmal, wir dürfen niemals verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch in dieser Moschee Brüder, die das nicht wegen jüngeren Frauen machen wollen, sondern auch wegen dem Islam, den Islam zu schützen. Aber wenn, und ist auch nicht schön, dass man das ständig redet, dieses Thema Mehrehe ist nicht ein Thema, was man immer reden soll oder verbreiten soll und Thema, sondern das ist eine wirklich eine Privatsache, das ist eine Würde, eine Ehre. Deswegen sollte man nicht in diesen Angelegenheiten rumspielen. Aber es ist islamisch erlaubt, in der Mehr auch mehr Ehe darf man geschiedene Frauen heiraten, Witwen heiraten, auch Jungfrauen ist erlaubt, alles ist erlaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in seiner Mehr Ehe, die meisten waren geschiedene Frauen, aber hatte auch eine Jungfrau genommen und das war die Aisha radiallahu anha. Deswegen aber darf nicht, wie gesagt, werden, als gläubige Frau, diese Hadithe müssen uns eigentlich Licht sein und dann, sie sagt, ich verzichte auf diese weltliche Glück und ich werde mein Glück, was auf dieser Welt ist, ich teile das mit einer anderen Frau, aber dafür kriege ich Yawm al-Qiyamah bei Allah das beste Belohnung. Die beste Belohnung für die Frau ist, dass sie wird schöner werden als Hurul Ein. Sie wird hübscher werden als Hurul Ein und das wird auch ein Vortrag von mir sein. und was inshallah in Zukunft sein wird mit der Überschrift Schwester, du kannst hübscher als Hurul Ein werden. Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du kannst es schaffen, hübscher zu werden. Aber viele wollen lieber mit Claudia Schiffer in der Hölle sitzen. Möge Allah sie recht leiten. Möge Allah sie recht leiten. Aber wenn sie in dieser Zustand stirbt, vielleicht sie lebt noch, deswegen wollte ich einen anderen Namen, aber kenne ich nicht, deswegen habe ich diesen Namen jetzt gegeben. Aber El-Muhim, wenn sie so stirbt, in Kufr, geht sie in die Hölle. Deswegen, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die meisten Frauen werden in der Hölle sein. Die meisten Frauen werden in der Hölle sein. Und das sagt er nicht zu den ungläubigen Frauen, sondern sagt er zu den Sahabiyat, die ihm seinen Vortrag zugehört haben. Deswegen dürfen wir bitte in dieser Sache nicht eifersüchtig sein wie die Männer. Und Männer dürfen in dieser Sache nicht spielen, denn die Mehrehe ist eine Verantwortung und muss wirklich in bester Art und Weise geführt werden. Wie muss ich mich verhalten, wenn das Sabbach-Gebet, Fajr-Gebet angefangen hat? Sollte ich mich anschließen oder zuerst zwei Rekka Sunna beten? Weil ein Imam meinte, man sollte zwei Rekka Sunna beten. Das hat bestimmt ein hanefitischer Imam gesagt. Ja, weil nach Madhab Hanefi, ich erzähle das, nach Madhab Hanefi, es stimmt, wenn das Pflichtgebet angefangen hat, soll man kurz Sunna beten und danach an die Jama'ah zusammenschließen, weil sie sagen, nach Fajr Pflichtgebet darf nicht das Sunna-Gebet nachgeholt werden, sondern darf erst, wenn die Sonne rausgekommen ist, das heißt nach dem Ghurub Shams, nach dem Shuruq Shams, nachdem die Sonne rausgekommen ist, darf dann gebetet werden. Wir sagen, und die bringen ein Hadith von Umar radiallahu anhu, und das ist diese Diskussion, und dieser Hadith ist sahih, dass er hat einmal das Fajr-Gebet verpasst und hat dann nach, also das Sunna vom Fajr verpasst und er hat sofort mit der Jama'ah die Pflicht gebetet und dann der hat gewartet, bis die Sonne rausgekommen ist. Und nachdem die Sonne rausgekommen ist, hat er dann diese zwei Ratibah von Fajr gebetet. Und die bringen das als Beweis. Aber über diese Hadith wird gesagt, ist da'if. Einige Gelehrten haben das da'if gestuft und einige diskutieren über diese Kette. Aber richtig ist diese, Allah alam, ist diese Hadith authentisch. Nur wir sagen immer, wenn eine Hadith da ist von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkt und von den anderen Sahaben mehr Überlieferungen, wie die das anders gemacht haben und einer hat sich widersprochen und wurde dann von den anderen Sahaben auch verbessert, korrigiert, dann hat dieses Beispiel keinen Nutzen mehr. Weil der wurde dann aufgehoben, weil die Sahabe haben ihm gesagt, nee, nicht so, sondern so sollst du machen. Deswegen diese Geschichte geht noch weiter, aber viele erzählen diese Geschichte nur bis hierhin und erzählen nicht weiter. Aber richtig ist, du sollst, wenn du in die Moschee reinkommst, bete mit der Jama'ah, sofort, weil die Jama'ah ist ja da, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt hinter einem Saf kein Gebet. Es gibt kein Gebet hinter dem Saf. Deswegen die Hanefiten sagen, er soll draußen mit anderen Zimmer beten, nicht in demselben Moscheeraum, sondern wenn er hat Moschee anderen Nebenraum, dann soll er im Nebenraum beten. Das alles diese Tricks sind, weißt du, diese Fallen. Aber richtig ist, er soll hinter dem Imam beten und danach, er soll, wenn er das fertig hat, das Teslim, kann er aufstehen und die Sunna beten oder nach dem Adkar, wenn noch die Zeit ausreicht, kann er dann beten. So, allerletzte Frage. Gut, okay. Weil wir müssen wirklich losfahren. Also ich muss losfahren.
Darf man Sunna-Gebete nachholen?
Sunna-Gebete darfst du nachholen, weil der Professor hat die nachgeholt. Hat die noch nachgeholt, aber von demselben Tag, nicht von 10 Jahren vorher, sondern wenn du heute nicht gebetet hast, dieses Sunna-Gebet, kannst du dann nachbeten. Ja? Gut, dann barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wegen Sunna-Gebete, wir einladen zum Paradies e.V., nicht e.V., Verlag, EZB-Verlag, viele kennen das bestimmt. Wir haben dort auch unser Banner als Werbung auf der Einladung zu paradies.de. Sunna-Ratiba-Buch ist in 3 Wochen auf dem Markt, inshallah. Das heißt, alles, was man über Sunna-Gebete wissen soll, haben wir geschrieben und ist vorbereitet worden, ist jetzt noch zum Korrektur abgegeben worden und die geben nächste Woche dann zum Druckerei ab und wird dann inshallah gedruckt und ihr könnt das dann bestellen.
Zum Beispiel folge ich Hanefi-Mezheb. Und ich nehme eine...
Welche Mezheb folgst du? Warum nicht Schafi?
Wenn mein Vater Christ wäre, wäre ich auch Christ zum Beispiel.
Nein, das ist keine Antwort.
Zum Beispiel.
Wenn dein Vater, ich sage nicht, aber wenn jemand in die Hölle geht, willst du hinter ihm folgen? Nein,
natürlich nicht, aber man muss ja die Wahrheit suchen, egal genau. Ob Muslim ist. Ne?
Genau.
Und ich versuche es, Alhamdulillah. Ich nehme den Hadith und Sunnah und dann kommen Leute in diese Gemeinde, in die Moschee, sagen, was machst du? Du bist doch kein Muslim. Ne?
Astaghfirullah.
Die sagen so, weil ich zum Beispiel im Gebet von Hände aufmache. Es gibt Hadith.
Wo lebst du denn? In welcher Stadt lebst du?
Im Bethel. Ich bin auf Karlsruhe verbunden.
Und gibt es keine Sunnah-Moschee bei euch?
Nein, gerne.
Ja, ihr müsst Dauer machen, ihr müsst in schöne. Und guck mal.
Nein,
guck mal, das ist falsch. Du sollst nicht über das Gebet diskutieren, sondern rede mit ihm, was hat Allah bei dir in deinem Leben einen Stellenwert? Was ist Islam? Erkläre ihm, wie wichtig das Befolgen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist. Wenn er versteht, das Befolgen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann er wird auch verstehen diese Hadithe. Aber solange er nicht verstanden hat, dass es Pflicht ist, ihm, dem Gesandten zu folgen, dann er wird auch diese Beweise nicht akzeptieren. Deswegen, das war auch unsere Fehler vor 17 Jahren, als wir angefangen haben wie du, haben wir sofort auch mit der gleichen Art und Weise gekommen, haben die abgelehnt. Aber wo wir angefangen haben, diesen Menschen zu erklären, wie wichtig es ist, Sunnah zu befolgen. Warum sagen wir Muhammad und Rasulullah? Was bedeutet das? Und was sind seine Bedingungen, die Säulen und so weiter? Dann, die verstehen das. Und dann, wenn er versteht, dass man darf nicht, wenn eine Nachricht kommt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, widersprechen, dann, die werden das annehmen. Deswegen, du musst ihm erst geben, die Liebe zu Allah. Wer ist Allah? Warum hat er uns diese Gesetze vorgeschrieben? Und was die Belohnung dafür? Und was die Strafe, wenn man das nicht akzeptiert? Deswegen, bevor wir ihn zwingen, nach Sunnah zu beten, müssen wir ihm erstmal die Liebe zu Allah geben. Zweitens, die richtige Verständnis, die Stelle von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, niemandem ist Pflicht zu folgen. Außer wem? Außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niemand, einem Mensch darf beanspruchen, dass du sollst ihm folgen. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam besitzt das Recht, befolgt zu werden. Deswegen, wenn wir eine Fetwa sagen oder ein Urteil aussprechen, dann wir sprechen nicht ein Urteil aus nach hanefitische Mazhab oder nach schafitische oder malikitische, sondern wir sagen nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil du musst nicht nach Hanefi sein oder nach Maliki oder Hanbali, sondern du bist aber verpflichtet, Yawm al-Qiyama, ihm zu folgen. Weil Allah sagt, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا, was euch der Gesandte bringt, das sollst du nehmen. فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, gehorcht Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm, dann seid ihr recht geleitet. Das heißt, wenn ich Rechtleitung möchte, wenn ich das gerade Weg will, dann muss ich ihm folgen. Alle anderen, ich muss nicht folgen. Und das muss ich erstmal den Leuten klar machen, dann erst wird er dann die Beweise auch akzeptieren. Ja? Barakallahu fikum.